Es ist einfach schön, dass der Saal so voll geworden ist. Aber gell, in Corona-Zeit ist es nicht so leicht, wenig Leid zu bleiben. Wir freuen uns, dass wir da sind. Zum zweiten Mal jetzt seit Corona, dass wir jetzt die Gemeinschaftsstunde hier feiern können. Ja, einfach schön, dass ihr da seid. Und ich darf auch ganz herzlich den Martin Lender begrüßen, der heute Abend bei uns die Auslegung macht. Normalerweise wäre ja heute Bezirkstreffen in Pfalz-Graufenweiler gewesen, aber da das abgesagt ist, hat der Dani einfach guckt, ob der Martin Lender einfach nicht zu uns nach Dornstetten kommt. Und da hat sich's gut getroffen, weil er hat Dornstetten eigentlich noch nie von innen gesehen. Also eine Bildungslücke hat er auch gleichzeitig geschlossen. Dann wollen wir zunächst noch still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, unser Heiland, Vater im Himmel, im Namen Jesu beten wir dich an. Im Namen Jesu, Herr, loben wir dich. Und Herr Jesus, so wollen wir dich jetzt auch bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du uns zur Ruhe bringst, dass du unsere Gedanken, die wir immer wieder auch mit uns tragen, wegnimmst, alles wegnimmst, was uns ablenken will von dir und von deinem Wort. Danke, dass du da bist und dass du jetzt zu uns reden willst. Danke, Herr. Amen. Wir haben heute Abend ja die Geschichte vom Jakob, wie er vom Laban flüchtet und seine ganze Familie mitnimmt. Ja, und das ist eigentlich ein großer Text. Wir wollen die erste Hälfte ungefähr lesen und dann den Rest nacherzählen. Und dann wird nach einem Lied der Martin Lender sich uns vorstellen, dass wir ein bisschen mehr wissen von dir. Und ich darf doch du sagen. Ja. Und dann wird er uns das Wort auslegen. Ich lese mal zunächst die Verse aus 1. Mose Kapitel 31, 1 bis 21, haben wir gesagt. Der Jakob, er wurde über alle Maßen reich, sodass er viele Schafe und Mägde und Knechte und Kamele und Esel hatte. Und es kam vor ihnen die Reden der Söhne Labans, die sprachen: Jakob hat alles Gut unseres Vaters an sich gebracht, und nur von unserem Vaters Gut hat er solchen Reichtum zuwege gebracht. Und Jakob sah an das Angesicht Labans, und siehe, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Und der Herr sprach zu Jakob: Zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Da sandte Jakob hin und ließ rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde und sprach zu ihnen: Ich sehe an eures Vaters Angesicht, dass er gegen mich nicht mehr ist wie zuvor. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Und er hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Wenn er sprach, die Bunden sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Bunde. Wenn er sprach, die Sprenglinge sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Sprenglinge. So hat Gott die Güter eures Vaters ihm entwunden und mir gegeben. Denn wenn Brunstzeit kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum, und siehe, die Böcke, die auf die Herde sprangen, waren sprenglich, gefleckt und bunt. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob. Und ich antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Hebe deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die auf die Herde springen, sind sprenglich, gefleckt und bunt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast und hast mir daselbst ein Gelübde getan. Nun mach dich auf und zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm, wir haben doch keinen Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Haus. Haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Fürwahr, der ganze Reichtum, den Gott unseren Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Als nun, was Gott dir gesagt hat, das tu. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele und führte weg all sein Vieh und alle seine Habe, die er in Mesopotamien erworben hatte, dass er käme zu Isaak, seinem Vater, ins Land Kanaan. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren, und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott. Und Jakob täuschte Laban, den Aramäer, damit, dass er ihm nicht ansagte, dass er ziehen wollte. So floh er mit allem, was sein war, und machte sich auf und fuhr über den Euphrat und richtete seinen Weg nach dem Gebirge Gilead. Ja, und dann geht's weiter. Der Laban, ja, er kriegt es erst am dritten Tag mit, dass der Jakob mit allem, was er sich erworben hat, abgehauen ist. Und der Laban, er war natürlich zornig, weil er eigentlich das nicht so gesehen hat wie der Jakob. Nämlich, dass die Herden, die er Jakob überlassen hat, eigentlich doch ihm kehren und seine Töchter ebenso. Und deshalb ist der Laban am Jakob mit seinen Söhnen hinter drei gegangen. Hat sie im Gebirge von Gilead eingeholt und wollte dann am nächsten Tag einfach das Seine wieder zurückholen. Aber dann hatte Laban einen Traum. Und da hat Gott direkt zum Laban gesprochen, Laban, du sollst dem Jakob nichts Böses tun. Du sollst wirklich freundlich mit ihm reden. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du die Folge tragen. Und das war am anderen Morgen dann, als der Laban aufgewacht ist, hat er sich zum Jakob begeben und der Jakob hat ihn natürlich ja, freundlich, auch mit Angst empfangen. Der Laban hat ihm wohl Vorwürfe gemacht, warum er einfach abgehauen ist mit allen seinen Herden, die doch am Laban gehört und mit allen seinen Töchtern. Er hat immer noch gedacht, es ist alles mein. Jakob gehört gar nichts. Er ist doch mein Sklave gewesen. Und so haben sie sich doch geeinigt. Sie sind übereinkommen, dass ja, Jakob sein Vieh und seine Familie behalten darf, dass er sie mitnehmen darf in das Haus oder in das Gebiet seines Vaters Isaak. Zuvor hat der Laban aber noch den ganzen Hausrat untersucht, weil er seinen Hausgott, den gestohlenen, gesucht hat, den Rahel fortgenommen hat. Hat ihn allerdings nicht gefunden, weil Rahel listig war, wie der Jakob auch. Hat sich draufgesetzt. Ja, soweit, was ich eigentlich dazu sagen möchte.
Ziemlich am Anfang heißt es in unserem Kapitel 31 im 1. Mosebuch, und der Herr sprach zu Jakob, zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. Was für ein Geschenk, was für eine Zusage und was für eine Kontinuität. Jakob erfährt hier aufs Neue, der Gott, der ihm zugesagt hat, auf seinen Wegen mit ihm zu sein. Dieser Gott, der ihn durchgebracht hat, auch durch schwere Jahre hindurch in den vergangenen 20 Jahren. Dieser Gott sagt ihm aufs Neue zu, Jakob, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein auf deinem Weg. Es sind Wege, auch bei Jakob, die er so nicht unbedingt selbst gewählt hätte, Wege, die Gott ihn geführt hat. 20 Jahre lang war er jetzt weg. Weg von seiner Heimat. Weg von dort, wo er eigentlich hingehört. Weg von Gottes Verheißung. Aber das zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch in der Bibel. Josef 40 Jahre weg. Jesus geht 40 Tage in die Wüste. Zeiten der Vorbereitung. Auch das zieht sich durch das biblische Geschehen. Zum einen, dass die Wege, die Gott uns führt, nicht unbedingt immer die Wege sind, die wir uns gewählt hätten. Die Wege, die wir für richtig gehalten hätten. Die Wege, die wir für geradlinig gehalten hätten. Ja, Gott führt zuweilen anders, ganz anders. Und dann das andere. Alle, auch die großen Gestalten in der Bibel, sie brauchen eine Vorbereitungszeit. Eine Zeit der Ruhe. Eine Zeit abseits, um zu lernen, bis sie dann berufen werden. Und wir sehen das auch an Jesus. Was hat Jesus getan zwischen dem Lehren als 12-Jähriger im Tempel und seiner Taufe dann mit über 30 Jahren? Wir erfahren nichts darüber. Aber vermutlich war das seine Vorbereitungszeit. Und ist das nicht bei uns genauso? Zeiten, in denen wir glauben, dass sie Leerlauf haben. Zeiten, von denen wir den Eindruck haben, sie haben eigentlich keinen Sinn, zumindest nach unserem Ermessen, sind im Rückblick, in der Rückschau oft ganz, ganz wichtige Zeiten in Gottes Plan mit uns. Zeit der Zurüstung, Zeit, dass wir Kraft bekommen können für die Aufträge, die der Herr für uns hat. Auch beim Älterwerden und auch beim Altwerden. Gott hat auch für uns seine Aufträge, auch im Alter. Ein Mose oder auch ein Abraham, sie sind nicht in jungen Jahren berufen worden. Und wenn wir etwa daran denken, wie die Gemeinden in Russland in den Zeiten der großen Not und Unterdrückung der Krise, wie sie durchgebracht wurden, dann sehen wir, es waren eigentlich alte Menschen, die Gott dafür gebraucht hat. Omas und Opas, die es sich nicht nehmen ließen, ihren Enkelkindern von Jesus Christus zu erzählen. Während die eigenen Kinder der Meinung waren, Sozialismus, das ist der Weg der Zukunft. Kirche brauchen wir nicht und Gott schon gar nicht. Vorbereitungszeit. Jesus sucht immer wieder die Stille. Er braucht die Ruhe. Und auch wir brauchen das, um Kraft zu bekommen in unserem Herrn. Und so ist es täglich, dass wir diese Stille brauchen. Zeit ganz und allein mit Gott. Aber es kann auch einmal ein breiterer Zeitraum sein, wo Gott uns zur Seite nimmt, um uns vorzubereiten. Ich denke an Ernst Vatter. Ich habe in den vergangenen Tagen seine Biografie gelesen. Wie oft war er, der frühere Missionsleiter der Liebenzeller Mission, durch Krankheitszeiten und Krankheitsnot einfach aus dem Dienst genommen. Er konnte nicht arbeiten, nicht dienen. Und dann erzählt er, wie gerade er in diesen Zeiten zu Gott immer wieder gesagt hat, was soll das eigentlich? Wenn ich gesund wäre und du kannst mich doch gesund sein lassen oder schnell wieder gesund werden lassen, was könnte ich da für dich tun? Bis er gemerkt hat, es geht nicht um seine Kraft und es geht im Letzten auch nicht um ihn, es geht um unseren Herrn, der uns Kraft schenkt und der durch uns wirkt. Jakobs Zeit bei Laban ist jetzt zu Ende. Im Blick auf das, was vor ihm liegt, wird ihm zugesagt, ich will mit dir sein. So spricht es ihm Gott zu. Welch eine Kontinuität! Jakob wird erinnert und er durfte es neu wissen und darauf vertrauen. Der Gott, der bisher mit mir gewesen ist, er geht auch weiter den Weg mit mir. Er lässt mich nicht allein, er lässt mich nicht im Stich, egal was kommt. Er ist an meiner Seite und das genügt. Und auch wir dürfen wissen, in Freude und Leid, in Gesundheit und Krankheit, in guten und in bösen Tagen, auch in der Corona-Krise, auch bei allem Fragen, was jetzt noch auf uns zukommt und wie es das auch alles zu bewältigen gilt. Wir dürfen wissen, er ist mit mir. Er hat es auch uns zugesagt. Damals schon in der Taufe als Säugling. Ich gehe mit dir und ich bleibe bei dir. Und immer wieder dürfen wir dieses Wort lesen, dass es zu uns spricht in der Bibel. Ich will mit dir sein, auch mit dir. Ich will es dir neu zusagen. Das rannte Jakob hin und ließ rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde und sprach zu ihnen, ich sehe in eures Vaters Angesicht, dass er gegen mich nicht ist wie zuvor, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Jakob gibt Rechenschaft vor seinen Frauen. Vor seinen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind wie damals Michal, die Frau von David, Sauls Tochter. Sie stehen plötzlich zwischen Vater und Ehemann. Nicht leicht, für eine Frau hin und her gerissen zu sein zwischen Vater und Mann. Jakob gibt ihnen zu verstehen, auch wenn vieles so schwer war. Ich habe mich bemüht, wirklich eurem Vater gegenüber gut zu sein, ihn zu unterstützen, zu helfen, obwohl er mich oft getäuscht hat. Zwar wusste er, Gott ist mit ihm, aber wie oft mag er dieses Handeln Gottes nicht verstanden haben und so schwere Fragen, Anfechtungen und Zweifel durchlitten haben, etwa wenn er feststellt, und er, der Laban, er hat mich getäuscht, 10-mal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Wenn er sprach, die Bunten sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Bunte. Wenn er aber sprach, die Sprenkligen sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Sprenklige. So hat Gott die Güter eures Vaters ihm entwunden und mir gegeben. Jakob hat es zu was gebracht. Jakob war inzwischen reich geworden. Reichtum, Ansehen sind Zeichen des Segens unter den Vätern. Wir denken auch an Abraham. Aber das hat nicht lange gedauert im Alten Testament. Schon bei David gilt das so in der Gänze nicht mehr. Denn David hat mehr Feinde als Haare auf seinem Haupt. Immer wieder kommt er in Unruhe, immer wieder ist er der Gejagte. Sicher, er lebt lange. Und er hat es auch zu einem gewissen Reichtum gebracht. Aber in seinem Psalmen, da wird es uns deutlich vor Augen geführt, dass es ihm schon zu schaffen gemacht hat. Dass es den Gottlosen äußerlich manchmal so gut gegangen ist. Während die Gläubigen leiden mussten, es ihnen nicht gut ging und ihm auch nicht. Und wir merken und entdecken, dann natürlich auch vor allem im Neuen Testament. Segen ist eben nicht an Reichtum, an Erfolg, an Kraft, an Ansehen gebunden. Auch in unserer Schwachheit, auch in unseren Krisen, auch unter Tränen dürfen wir gesegnete Menschen sein und erfahren, wie etwa ein Paulus, wie Gott gerade diese Schwachheit benutzt. Auch eine Krankheit benutzt, um mit seiner Kraft durch ihn und mit ihm zum Ziel zu gelangen. So hat Gott die Güter eures Vaters ihm entwunden und mir gegeben, denn wenn die Brunstzeit kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum und siehe, die Böcke, die auf der Herde sprangen, waren spränglich gefleckt und bunt. Auch ein Begriff, ich weiß nicht, ob wir es gemerkt haben, der immer wieder in diesem 31. Kapitel vorkommt, der Traum. Jakob hat Träume, auch Laban. Manche sind der Meinung, Träume sind Schäume, haben nichts zu sagen, kann man vergessen, beiseite legen. Wir wissen, Gott redet zu uns durch sein Wort, das wir in der Bibel haben. Und das ist das Wichtige und das Entscheidende. Aber Gott redet zuweilen auch durch einen Traum. Nicht nur in diesem Kapitel, sondern das zieht sich durch die Bibel. Bei diesem Stichwort Träume denken wir vor allem an den Josef mit seinen berühmten Träumen. Aber wir denken vielleicht auch an den Josef im Neuen Testament, den Mann der Maria. Es wird ganz wenig von ihm erzählt und berichtet. Aber in dem Wenigen, was uns gesagt wird, da wird viermal erzählt und berichtet, wie dieser Josef einen Traum hatte und Gott über einen Traum zu ihm sprach. Und auch heute berichten uns immer wieder Menschen von einem Traum, der für sie ganz wichtig geworden war. Gerade auch Muslime, die dann Christen wurden, berichten relativ gehäuft, wie ihnen im Traum ein Engel erschienen ist oder wie sie gar Jesu Stimme gehört haben, wie er zu ihnen gesprochen hat und wie das ein entscheidendes Erlebnis war, das die Wende gebracht hat in ihrem Leben. Träume spielen immer wieder wichtige Rollen, aber auch das wollen wir nicht vergessen. Nicht wenige Propheten warnen vor Traumdeutungen und Traumwege, stellen sie in Frage. Etwa ein Jeremia, der so ausdrücklich sagt, Gottes Wort, das ist das Eigentliche, das Wichtige und das reicht eigentlich auch für uns. Wir werden daran erinnert, Gott redet zu uns durch sein Wort, aber manchmal auch durch einen Traum. Und so gilt es zu prüfen, ob dieser Traum von oben kommt und uns Wegweisung schenken will. Es gilt zu prüfen, ob dieser Traum eine Klarheit hat, eine Hilfestellung für uns. Und vor allem, ob dieser Traum auch mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Gott spricht durch sein Wort, aber manchmal auch durch einen Traum. Jetzt ist es die Zeit bei Laban zu Ende für Jakob. Die Zeit ist erfüllt und deshalb, nun mach dich auf und zieh aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele und führte sie weg. All sein Vieh und alle seine Habe, die er in Mesopotamien erworben hatte, dass er käme zu Isaak, seinem Vater, ins Land Kanaan. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren. Und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott. Rahel. Ein Hausgott. Wie ist das zu verstehen? Merkwürdig. Michal, Davids Frau, hatte auch einen Hausgott, einen Götzen. Erinnern wir uns. Sie hat ihn damals ins Bett gelegt, sodass die Leute, die David verhaften wollten, glaubten, dass es wirklich David sei. Ein Hausgott. Wo kommt er her? Dieser Hausgott ist der Gott Nahors, des Bruders von Abraham. Beide sind Terachs Söhne und Terach hat einen Hausgott, einen falschen Gott, einen Götzen. Nachzulesen in Josua 24. Ein Hausgott, das bedeutet im Grunde genommen, hier geht es um einen Kampf um die Einmaligkeit des Gottes Israels. Auf der einen Seite Laban, er hat einen Götzen und dieser Götze steht im Zentrum seines Denkens. Doch es gibt nur den einen Gott. Und Jakob gehört diesem lebendigen Gott Israels und er ist mit ihm. Hinter diesem ganzen menschlichen Geschehen zwischen Laban und Jakob steht auch dieser Kampf zwischen einem Götzen und dem wahren Gott. Ein frühes Beispiel für eine Götter- und Religionsvermischung. Gott erwählt das Volk Israel. Er schließt mit ihm einen Bund und formuliert im ersten Gebot auch seine Erwartung. Ich bin Jahwe, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Doch nach Auszug, nach Wüstenwanderung und Landnahme ist Israel nicht davor gefeit, anderen Göttern nachzulaufen. Oder eben den Glauben Jahwes zu vermischen mit anderen Religionen. Und heute? Manche stellen sich einen Buddha in den Garten. So manche, nicht wenige, haben einen Talisman, einen Glücksbringer. Der darf ja nicht verloren gehen. Wie viele sind der Meinung, ach, Moslems und Christen haben doch letztlich denselben Gott. Wie viele lesen heute das Horoskop und richten ihr Leben danach aus? Und in den Buchhandlungen liegen inzwischen weit mehr Bücher über esoterische Lehren als Bücher mit christlichem Inhalt aus. Denken wir an Martin Luther, von dem diese Aussage stammt: Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Fragen wir uns, woran hängt mein Herz? Worauf setze ich? Ist es mein Ansehen oder Aussehen? Meine Ehre, meine Beliebtheit, mein Wissen, meine Klugheit, mein Geld, mein Besitz oder mein Wohlstand? Sind es Menschen? Sind es Idole? Wir sollen unser Herz nicht daran hängen, uns nicht von ihnen abhängig machen, denn sie sind am Ende nicht tragfähig. Der lebendige Gott will unser Herz, und zwar ungeteilt. Er allein, er ganz. Jakob flieht, wir haben schon gehört, mit allem, was dann sein war. Laban erfährt davon und jagt ihm nach zusammen mit seinen Brüdern bis zum Gebirge Gilead. Dort treffen sie aufeinander. Und jetzt wäre es für Jakob richtig schwierig geworden. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Wieder ein Traum, diesmal mit einer Warnung. Laban ist gewarnt und er lässt sich warnen. Er nimmt diesen Traum ernst. Manchmal beachten Menschen die Warnung Gottes und manchmal, wie Pontius Pilatus, beachtet man sie nicht, erinnern wir uns. Er hat die Träume seiner Frau damals nicht ernst genommen, die ihn davor gewarnt hat, diesen Jesus zu verurteilen. Da sprach Laban zu Jakob: Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Diese Kritik ist nicht falsch, auch wenn wir wissen, dass Jakob guten Grund dafür gehabt hat. Denn er weiß, dass Laban ihn wohl wieder täuschen würde, dass er seine Töchter zurückbehalten würde, vielleicht auch seinen ganzen Besitz, dass er ihn wieder für seine eigenen Zwecke benutzen würde. Deshalb flieht er. Aber das gehört sich nicht, einfach abzuhauen, ohne für eine Verabschiedung. Das war hart, das war brutal für Laban, dass er sich von seinen Töchtern, von ihren Familien nicht verabschieden konnte. Doch eines hat ihn besonders hart getroffen. Warum hast du meinen Gott gestohlen? Jakob weiß nichts von dem, was Rahel getan hatte. Und er gibt Laban zu verstehen, dass er durchaus den Ärger von Laban versteht, dass er einfach abgehauen ist. Aber das mit dem Hausgott, nein, also sowas gibt's nicht. Und wer den gestohlen hat, der soll das mit dem Leben bezahlen. Da ging Laban in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts. Und ging aus dem Zelte Leas in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Rahel hätte eigentlich aufstehen müssen, als Laban eintritt. Das hat sich damals für eine Frau gehört. Aber sie sagt zu ihm: Es geht mir nach der Frauenweise. Und in dieser Zeit der Unreinheit, da darf sie sitzen bleiben. Auch wenn dem Laban das etwas komisch vorkommt, er hat nicht gewagt, irgendwas zu unternehmen. Jakob und Laban geraten daraufhin in einem letzten Gespräch nochmal richtig aneinander. Doch am Ende, und damit kommen wir zum Schluss, am Ende steht ein Bund, ein Steinmal, ein Steinhaufe mit einer zunächst nicht für möglich gehaltenen Botschaft. Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu einem Steinmal. Laban aber sprach zu seinen Brüdern: Leset Steine auf Und sie nahmen Steine und machten davon einen Haufen und aßen das selbst auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jegar Sahaduta, auf Aramäisch Steinhaufe. Jakob aber nannte ihn Gal-Ed, auf Hebräisch Steinhaufe oder volkstümlich Zeugenhügel. Daher nennt man ihn Gad-El und Mizpah, die Wacht. Denn so geht's weiter, er sprach, der Herr wache als Speer über mir und dir, wenn wir voneinander gegangen sind, dass du meine Töchter nicht bedrückst oder andere Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern. Es ist hier kein Mensch bei uns, siehe, aber Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sprach weiter zu Jakob, siehe, das ist der Haufe und das ist das Steinmal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir. Dieser Steinhaufe sei Zeuge und das Steinmal sei auch Zeuge, dass ich nicht an diesem Haufen vorüberziehe zu dir hin oder du vorüberziehst zu mir hin an diesem Haufen und in diesem Mal in böser Absicht. Das, was hier am Schluss beschrieben wird, ist eine Zeichenhandlung. Wenn du über dieses Steinmal gehst auf deinem Weg, oder ich, einer in die Richtung des anderen, dann soll das ein Zeuge sein, dass wir als Freunde zueinander gehen. Ja, es ist manchmal gut, dass wir Dinge anschauen, damit wir einen geistigen Bezug herstellen können. Es ist ja durchaus so, dass bestimmte Gegenstände für uns eine bestimmte Bedeutung haben. Und das ist auch biblisch. Die Juden etwa haben ihre Mesusa an der Türe, die man berührt. Sie enthält das jüdische Glaubensbekenntnis und Gebete. Wir haben etwa die Glocken als ein Zeichen, dass die Menschen zu Christus kommen sollen, dass sie eingeladen sind in sein Haus. Da ist der Hahn auf dem Kirchturm, nicht wegen des Wetters, sondern wegen Petrus, der Jesus verleugnete, der dann Buße tat und Vergebung empfing. Und dann ist da das Kreuz. Es erinnert uns daran, wie sehr Jesus uns liebt, dass er sogar für uns gestorben ist und so den Frieden zwischen Gott und uns errungen hat. Kreuz, Zeichen für die Liebe Jesu, für seine Erlösung, für den Frieden mit Gott. Die Steine sollen künftig Jakob und Laban darauf hinweisen, wenn wir diese Steine betrachten, sollen wir daran denken, dass es einen Bund gibt zwischen uns. Und Gott sieht und besiegelt diesen Bund. Und deshalb werden wir einander nicht in böser, sondern in guter Absicht begegnen. Auch damals wurde ein Bund, ein neuer Bund geschlossen. Sehen wir das Kreuz nicht nur als Zeichen der Liebe Gottes, als Zeichen der Erlösung durch Jesus, als Zeichen des Friedens mit Gott, sondern auch als Zeichen, das uns daran erinnert. Und wenn ich mich aufmache zu einem anderen, dann nicht in böser, sondern in guter Absicht. Nicht mit Hass oder Neid, sondern in Liebe, nicht im Streit, sondern im Frieden. Lasst uns das lernen, lasst uns das mitnehmen aus dieser Geschichte. Lasst uns das praktizieren in der Liebe und aus der Kraft Jesu und nicht mehr vergessen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, du hast damals dem Jakob aufs Neue zugesagt, ich will mit dir sein. Danke, dass dieses Wort auch uns gilt. Danke, dass du bei uns bist und mit uns gehst auf unseren Wegen. Gerade auch auf den Wegen, die wir nicht verstehen, die uns schwerfallen. Herr, lass uns das immer wieder spüren, immer wieder erfahren. Du bist bei uns. Danke, dass uns niemand diese Gewissheit rauben kann. Herr, du hast dem Jakob nicht nur gesagt, ich will mit dir sein, sondern ihm immer wieder auch deutlich gemacht, auch in der Geschichte mit dem Laban, dass du der wahre, der lebendige Gott bist. Dass es gilt, dir nachzufolgen, dir zu vertrauen, dir ganz anzugehören. Und so hilf du auch uns, dass unser Herz ungeteilt bei dir ist, dass wir ganz dir gehören, dass wir ganz auf dein Wort hören. Herr, vergib uns, wo wir anderen Göttern gedient haben, wo wir anderes neben dich an die Seite gestellt haben. Und lass uns ganz neu wieder dir ganz vertrauen. Und Herr, du hast den Jakob in eine lange Vorbereitungszeit geschickt. Du willst, dass auch wir Zeit mit dir verbringen. Auch wir brauchen diese Zeit der Stille, der Vorbereitung, der Zurüstung. Zeit ganz mit dir. Und so hilf du uns, dass wir jeden Tag neu uns diese Zeit mit dir nehmen. Und dass wir auch bereit sind, dass du auch einmal einen längeren Zeitraum dazu gebrauchst, um uns herauszunehmen und vorzubereiten für etwas ganz Neues. Herr, Jakob und Laban, sie haben viele Krisen miteinander durchlebt, schwere Zeiten, große Not. Aber am Ende, da haben sie einander versprochen, einander als Freunde zu begegnen. Sie haben einen Bund geschlossen. Hilf du auch uns, dass wir aus deiner Liebe und mit deiner Kraft auch unserem Nächsten, unseren Mitmenschen in deiner Liebe begegnen. In guter Absicht, freundlich. Herr, du weißt, wo wir uns da so schwer tun und wo wir Not haben, arbeite du an uns und schenke es uns, dass es uns immer besser gelingt, dies umzusetzen, dem anderen in deiner Liebe, in deinem Frieden zu begegnen, in guter Absicht und freundlich. Hilf uns, das zu praktizieren, auch in der neuen Woche. Geh du mit uns in diesen Abend, in diese Nacht, in eine neue Woche. Geleite du uns. Und alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, wollen wir hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.